HR Info Wirtschaft
mit Alexander Schmidt. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Gewerkschaften, Frauenverbände und einige politische Parteien fordern das schon lange. Arbeitgeber müssen dieser Forderung allerdings nicht nachkommen. Der Arbeitsalltag zeigt es, noch immer verdienen Frauen in Deutschland weniger als Männer. Auch das sogenannte Entgelttransparenzgesetz hat wenig daran geändert. Immerhin hat das Weltwirtschaftsforum bescheinigt, dass es hierzulande Fortschritte bei der Gleichberechtigung gibt. Woran liegt das, dass es noch immer Gehaltsunterschiede gibt? Welche Branchen sind davon besonders betroffen? Und was machen fortschrittliche Unternehmen anders? Wie setzen sie Equal Pay um? Unser Thema in HR Info Wirtschaft. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten bis Mitte März ohne Bezahlung. Dann wären das über das Jahr gesehen in etwa 21% weniger Gehalt. So geht es Frauen. Sie verdienen im Schnitt 21% weniger als Männer. Schaut man etwas genauer auf diesen Gehaltsunterschied, nimmt Faktoren wie Bildung, Berufserfahrung, Unternehmensgröße und die Branche hinzu, wird die sogenannte Lohnlücke kleiner, beträgt 6-7%, so das Statistische Bundesamt. Damit liegt Deutschland ganz hinten in der EU, nur in Estland und Österreich ist der Verdienstabstand noch größer. Henrike von Platen hat das Fair Pay Innovation Lab gegründet, das Unternehmen bei der Umsetzung gerechter Bezahlung unterstützt. Was sind für Sie die wichtigsten Gründe der ungleichen Bezahlung?
Es gibt einfach die klassischen Branchen, die Männer dominiert und besser bezahlt sind als die von Frauen dominierten Branchen. Und der zweite ganz große Faktor kommt genau in die andere Richtung. Wir haben, wenn es um die Hierarchien in Unternehmen geht, einfach auf den oberen Hierarchien, da wo auch mehr verdient wird, im Verhältnis immer noch viel weniger Frauen. Und dann komme ich im Durchschnitt einfach am Ende ganz, ganz schlecht raus damit.
Ein entscheidender Grund, warum Frauen weniger verdienen, weniger oft in Führungspositionen aufsteigen, ist ihre Rolle als Mutter, sagt Katja Plona, die bei Siemens für Diversity, also Vielfalt, zuständig ist.
Wir haben eine Riesenherausforderung bei Frauen, die Mütter werden. Die kommen nämlich fast nie Vollzeit zurück. Und natürlich ist das eine Frage der Vereinbarung von Familie und Beruf. Aber das ist in Deutschland weitgehend eine Frauenfrage weiterhin. Und das ist aus meiner Sicht ein großes Dilemma.
Hinzu kommen auch Gewohnheiten und Stereotypen, sagt Henrike von Platen vom Fair Pay Innovation Lab.
Unser Rollenverständnis ist so, dass wir das auch immer weiter so tun und nicht anfangen, einfach mal zu sagen, ich gehe in die anderen Branchen und so. Und da wir keine Transparenz über die Gehälter haben, führt das dann auch noch dazu, dass uns gar nicht bewusst ist, dass wir uns mit viel zu wenig zufrieden geben zum Teil.
Daran sollte das sogenannte Entgelttransparenzgesetz etwas ändern, das vor rund 2 Jahren in Kraft trat. Es gibt den Beschäftigten in Deutschland das Recht zu erfahren, was Kollegen in vergleichbaren Positionen verdienen. Das Problem, kaum ein Arbeitnehmer nimmt seinen Anspruch wahr. Familienministerin Franziska Giffey sieht dennoch Fortschritte.
Es wurde ganz klar mit diesem Gesetz auch festgelegt, wir müssen darüber sprechen. Wir müssen über betriebliche Entgeltstrukturen sprechen. Wir müssen darüber sprechen, was faire Bezahlung bedeutet. Und wir müssen auch darüber sprechen, welche Auswirkungen das hat auf die Frage von Unternehmenskultur, von Unternehmenserfolg und Fachkräftegewinnung.
Es geht also um die Frage, ob es sich Unternehmen überhaupt noch leisten können, qualifizierte Frauen schlechter zu bezahlen, wenn sie ohnehin händeringend nach Fachkräften suchen. Henrike von Platen sieht die Führungskräfte in der Verantwortung.
Ich muss als Chef oder Chefin eines Unternehmens fair bezahlen wollen. Daran hindert mich auch niemand. Und dann kann ich das über Nacht einfach machen. Dieser Wille fehlt häufig.
Zum Teil, weil kein Bewusstsein für diese Ungleichheit im eigenen Unternehmen existiert. Zum Teil, weil es Vorbehalte gibt, eine Gehaltsstruktur fair umzugestalten, sei kompliziert und mit hohen Kosten verbunden. In der Regel müssen Firmen zunächst einmal analysieren, wo sie stehen, dann klare Gehaltsregeln aufstellen und sie regelmäßig überprüfen. Dass das ohne weiteres möglich ist, zeigen jedes Jahr immer mehr Unternehmen. Eines von ihnen ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young in Eschborn. Sie beschäftigt sich schon seit längerem mit dem Thema gerechte Bezahlung. Sibylle Landwehrmann ist für die Personalgewinnung zuständig. Sie habe ich gefragt, wie sie vor über 10 Jahren dazu kam, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Damals haben wir ein neues Gehaltsplanungsmodell entwickelt, gemeinsam auch mit unserem Betriebsrat. Und in dem Rahmen wurde gefragt, gut, wie kann der Betriebsrat denn hinterher überprüfen, ob alles korrekt eingehalten wurde? Wir haben dann eine Reporting gemeinsam entwickelt und dabei kam die Idee auf, dass man doch vielleicht mal gucken sollte, ob es nicht Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen und vor allen Dingen, was damals schon ein ganz großes Thema war, zwischen Vollzeit- und Teilzeitkräften. Das war sozusagen die Geburtsstunde für unseren Gender Pay Audit, der nicht nur Gender ist, sondern eigentlich auch Vollzeit-Teilzeit-Audit. Wobei man sagen muss, dass in Deutschland ja leider das Thema Teilzeit weiblich ist. Aber wir haben, wie gesagt, diese drei Komponenten damals eingebaut in eine Betriebsverfassung, in ein jährliches Reporting und damit begonnen.
Wir wissen ja von Umfragen, je höher das Gehaltsniveau in einer Branche, desto höher sind meist auch die Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Ist das denn in der Beratungsbranche erfahrungsgemäß auch so?
Das kann man nicht so platt sagen. Aktuell haben wir Top-Führungskräfte bei uns in Deutschland, Schweiz, Österreich als auch auf dem europäischen Level durch Frauen besetzt, die mit Sicherheit nicht schlecht bezahlt werden. Aber was man feststellen muss, ist, dass höhere Positionen, die meist auch mit einer hohen Betriebszugehörigkeit vielleicht einhergehen, männlich sind, weil wir Frauen auf dem Weg dahin verlieren. Es ist also nicht so, dass eine konkrete Entscheidung ungerecht ist. Man hat zwei Personen und sagt, der Mann bekommt mehr als die Frau, sondern es ist eine Entwicklung, bei der Frauen verloren gehen durch Teilzeit, durch Familienarbeit, durch diverse Gründe, sodass, ich sag mal, am Schluss die Männer übrig bleiben und die gerechterweise, muss man dazu sagen, gut bezahlt werden, weil sie entsprechende Jobs machen.
Auf die Babypause kommen wir später noch zu sprechen. Wie war die Ausgangslage damals, als Sie anfingen mit diesem Thema? Gab es denn damals eine ungleiche Entlohnung, als Sie auf das bestehende System draufgeschaut haben?
Wir hatten tatsächlich, nicht flächendeckend, aber an einigen oder anderen Ecken Überraschungen im Basisgehalt, wo wir dachten, oh, wie kann das sein? Und zwar interessanterweise bei der Komponente Teilzeit-Vollzeit. Gar nicht mal Frau-Mann. Natürlich wurde das dann zu Frau-Mann, weil wie gesagt Teilzeit weiblich ist. Aber wir hatten die eine oder andere Überraschung, die wir aber relativ schnell durch dieses Reporting, weil wir es transparent gemacht haben, bearbeiten konnten. Das kann man auch sagen, ist bis heute der Fall. Beim Basisgehalt wohlgemerkt, also Pay for Position, sind wir sauber. Wo wir dauerhaft ein Thema haben, wobei das jetzt kein Gehaltsthema ist, ist bei der leistungsbezogenen Komponente, beim Bonus. Da sind wir dann einen Schritt weitergegangen, haben geguckt, woher kommt das und haben festgestellt, für die gleiche Bewertung gibt es den gleichen Bonus. Also da passt alles tendenziell. Haben wir aber eine leicht bessere Bewertung der männlichen Population als der weiblichen Population. Das war die Ursache. Also die Frage ist immer, was ist Ursache, was ist Wirkung? Das heißt, der Pay Gap ist nicht die Ursache, sondern die Wirkung.
Aus Erfahrung wissen wir ja, wenn ein Gehaltssystem jetzt analysiert und möglicherweise neu justiert wird, läuft das dauerhaft ja nicht von alleine, weil sich ja auch die Jobs, die Arbeitszeitmodelle irgendwie dynamisch entwickeln. Wie gewährleisten Sie jetzt, dass das auch gerecht bleibt in Zukunft? Wie machen Sie das?
Weitermachen, einfach weitermachen. Das ist kein einmaliges Projekt. Jeder, der mich dazu befragt, dem kann ich sagen, es nützt nichts, einmal mit riesigem Aufwand über Monate hinweg irgendwie eine Analyse zu machen und dann war es das, sondern ich sag mal, das ist wie Zähneputzen. Das muss jeden Tag passieren. Gut, jetzt keine Analyse jeden Tag, aber jährlich, wir machen es konsequent jährlich, gucken immer wieder hin und stellen immer wieder hier mal eine Ecke, oh, ist nicht ganz sauber geputzt oder da ist nicht ganz sauber geputzt, da müssen wir nochmal ran. Es ist ein Prozess, es ist kein Projekt.
Wie wichtig ist bei dem Thema faire Bezahlung in einem Unternehmen, dass die oberste Unternehmensführung mitspielt bei diesem Thema?
Ja, das ist das A und O. Das geht nur von oben nach unten. Unsere Unternehmensführung hat das ganz klar mitgetragen, dass sie gesagt haben, wir wollen schon vor 10 Jahren, wir wollen diese Analysen, wir wollen diese Prozesse, wir wollen das sehen. Das war sozusagen Hand in Hand mit dem Betriebsrat. Das war also nicht irgendwas von unten, dass da jemand was gefordert hat, sondern das war ein ganz klarer Wunsch. Und das Zweite ist, auch bei diesen Online-Toolkits, dass die verwendet werden, geht nur, wenn das Leadership ja sagt, ja, das ist für mich ein Mehrwert, das ist wichtig, ich will das sehen, ich will diese Überprüfung haben, gegebenenfalls nochmal reingehen und gucken, woran liegt's. Das ist ein Prozess von oben nach unten.
Sie haben vorhin gesagt, die Frauen gehen uns auf der Wegstrecke ein Stück weit verloren. Junge Frauen gehen also zum Beispiel Vollzeit in die Babypause und kommen Teilzeit zurück. Diese Erfahrung haben ja viele Unternehmen gemacht. Auch Sie?
Ja, absolut. Ich freue mich, wenn Sie Teilzeit zurückkommen und nicht ganz wegbleiben. Das ist ja schon mal ein erster Schritt. Wir haben auch schon gerechnet und überlegt, können wir irgendwelche Sprinterprämien bezahlen? Können wir gegen das Elterngeld, das natürlich sehr verlockend ist, anhalten? Das wird sehr, sehr teuer für die Wirtschaft. Was wir machen, ist ein Stay-in-Touch-Programm. Die Kolleginnen dürfen ihren Laptop behalten, die behalten ihr Handy, die werden weiterhin eingeladen zu allen möglichen Veranstaltungen. Aber da ist ein Sog nach draußen, in die Familie hinein, in das häusliche Umfeld hinein, dem sehr schwer zu widerstehen ist. Und dann zu sagen, ich steige wieder ein, wenn die Kinder, was weiß ich, im Kindergarten sind, da geht das vielleicht noch, wenn ich einen Betreuungsplatz finde. Grundschule wird schon wieder schwieriger, lange Ferien, Schulausfälle etc., das ist ja nicht damit getan, dass in den ersten 2, 3 Jahren was passiert. Das ist ja ein kontinuierliches Problem. Und der gesellschaftliche Druck ist erheblich, der auf den Frauen lastet, speziell in Westdeutschland eine Mutterrolle einzunehmen.
Was bedeutet das dann für die Karriereverläufe dieser Frauen, dass es auch schwieriger, selbst bei hoher Qualifizierung, ist, nach oben zu kommen?
Es ist nicht schwieriger. Wir haben mittlerweile auf Top-Ebenen auch Teilzeitpersonen. Es wird langsamer. Es wird langsamer, wenn ich 2 Frauen habe. Die eine ist entweder kinderlos, beziehungsweise der Ehemann übernimmt komplett die Kinderbetreuung, können sich voll und ganz auf den Beruf konzentrieren. Ist natürlich eine ganz andere Situation, als wenn ich sage, ich habe nebenbei Kinder zu betreuen oder ich habe auch pflegebedürftige Eltern oder andere Verwandte. Es ist immer, und das ist im Sport, das ist in der Musik so, wenn ich mich voll und ganz auf etwas konzentrieren kann, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich schneller die Leistung bringe, als wenn ich eine geteilte Aufmerksamkeit habe. Wir sehen hier klar einen Wandel. Es wird deutlich mehr akzeptiert, dieses ich habe noch andere Termine, ich habe noch familiäre Verpflichtungen, ist eine ganz andere Situation als vor 10 Jahren. Es findet ein Umschwung statt, langsam und zurzeit eigentlich verlangsamter als noch vor 5 Jahren, weil wir den Trend zurück zum klassischen Rollenmodell doch wieder beobachten.
Es gibt ja einige, die sagen, wir brauchen einfach ein Gesetz, gleiche Bezahlung, Männer, Frauen, Punkt, aus, fertig, dann wäre die Sache gelöst. Wäre es so einfach, würden Sie sowas unterstützen?
Ehrlich gesagt, nein. Wir haben ein Grundgesetz. Wir haben ein Grundgesetz, das ganz klar vorschreibt, dass keine Diskriminierung erlaubt ist. Und zwar geht es ja nicht nur um Männer, Frauen, es geht um alles Mögliche im Grundgesetz. Ich meine, wir haben bei uns in Deutschland 54 verschiedene Nationen beschäftigt. Wir haben alle Religionszugehörigkeiten beschäftigt, Hautfarben, also es ist nicht kein Männer-Frauen-Thema. Ein Gesetz hilft da nicht, es hilft ein Umdenken, es hilft beispielsweise dieser Sog, diese Verlockungen, die gesetzt werden durch ein Elterngeld, durch ein Ehegattensplitting, das vielleicht anders eingestellt werden sollte, als es aktuell ist. Es würde helfen, die Kinderbetreuung massiv auszubauen und die Einstellung gegenüber Berufstätigkeit und Familie zu ändern. Das ist in anderen Ländern sehr wohl der Fall. Das ist auch in Ostdeutschland schon anders als in Westdeutschland. Sowas würde helfen, aber ein Gesetz haben wir ja. Wir dürfen nicht diskriminieren.
Sagt Sibylle Landwehrmann. Sie ist bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young für die Personalgewinnung zuständig und kümmert sich seit vielen Jahren um das Thema Fair Pay.
HR Info Wirtschaft.
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder Unternehmensberatungen sind nur ein Ausschnitt unserer Wirtschaft. Es gibt auch Branchen, in denen es Frauen schwerer haben, fair bezahlt zu werden. Ursula Meyer berichtet.
Ute Günther hat im Raum Darmstadt jahrelang eine Kindertagesstätte geleitet. Sie führte Beratungsgespräche mit Eltern, stellte neues Personal ein. Zur Not übernahm sie selbst kurzfristig Erzieherdienste. Ein Job mit viel Verantwortung, aber einem geringen Gehalt, meint die 52-jährige Darmstädterin.
Ich habe immer gedacht, ich leite da ein mittelständisches Unternehmen. Und ich muss sagen, dafür erscheint mir der Betrag, den man schlussendlich erhält, als reichlich ungerecht.
Selbst in leitender Funktion bekam Ute Günther nur etwa 4.000 Euro brutto im Monat. Dabei hätte es 1,5-mal so viel sein müssen, findet sie. Auch ihre Mitarbeiterinnen waren mit der Bezahlung zum Teil unzufrieden. Trotzdem bleibt der Erzieherberuf unter Frauen beliebt.
Die machen das aus mehr oder weniger auch altruistischen Motiven. Ich habe gern mit Kindern zu tun, ich arbeite gern mit Menschen, so geht's mir auch. Ich habe nicht umsonst Sozialpädagogik studiert, weil ich das gerne tue.
So gibt es einige typische und in der Regel schlecht bezahlte Frauenberufe, auch in der Pflege und im Gesundheitswesen, meint Janina Zimmermann, Frauenbeauftragte am Klinikum Frankfurt Höchst. Eine Krankenschwester verdiene ab 2.300 Euro brutto im Monat. Zumindest würden hier Frauen wie Männer gleich schlecht verdienen.
Wir haben das Glück, wir sind ein Haus mit Tarifbindung. Da sind nicht alle Krankenhäuser, da sind nicht alle Einrichtungen im Gesundheitswesen. Ohne tarifliche Bindung sind Gehälter ein großes Geheimnis. Dahinter können auch große Lohnlücken stecken.
Solche Tarifverträge gibt es etwa bei vielen kommunalen Einrichtungen und Einrichtungen des Landes Hessen. Richtig problematisch wird es dagegen bei Unternehmen der freien Wirtschaft. Dort müssen Frauen ihr Gehalt selbst verhandeln. Oft sind sie damit nicht besonders erfolgreich, stellt die Marburger Finanztrainerin Nicole Schmielorz fest.
Ich glaube, dass viele dann auch einfach passiver in die Gehaltsverhandlungen reingehen, vorsichtiger sind, sich auch wahrscheinlich überhaupt nicht diesen Wert, den Frauen tatsächlich haben, auch zuschreiben.
Es ist ein zentraler Grund, warum Frauen in Deutschland im Durchschnitt fast ein Fünftel weniger verdienen als Männer. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass viele von ihnen nur Teilzeit arbeiten und dafür häufig finanziell bestraft werden. Denn im Verhältnis zu einem Vollzeitjob erhalten sie einen deutlich schlechteren Stundenlohn. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Ein Problem etwa in den Bereichen Rechnungswesen oder im Controlling. Schließlich trauen sich Teilzeitkräfte seltener, sich auf Führungsstellen zu bewerben. Silke Tessmann-Storch hat es gewagt mit zwei kleinen Kindern. Sie arbeitet für das Eschborner Unternehmen GTF Technologies. Sie fühlt sich völlig gerecht bezahlt. Über ihr Gehalt sagt sie:
Ich würde jetzt ungern eine Zahl sagen, aber ich weiß, dass ich definitiv im vergleichbaren Schnitt bin wie meine Kollegen, ganz sicher.
CNH Info Wirtschaft. Equal Pay, die gerechte Bezahlung von Frauen und Männern, ist unser Thema. Damit hat auch Salesforce Erfahrungen gemacht, ein amerikanischer Softwarekonzern, der Standorte auch in Berlin und Frankfurt hat. Nina Keim verantwortet die politische Interessenvertretung. Als sie sich bei Salesforce vorgestellt hat, wie wichtig war es ihr damals, dass ihr zukünftiger Arbeitgeber gerecht bezahlt bzw. Frauen und Männer möglichst fair behandelt?
Ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein wichtiges Kriterium für mich, dass ich Salesforce als Arbeitgeber ausgewählt habe. Natürlich inhaltlich wollte ich erstmal zufrieden sein und auch eine Arbeit machen, die mehrwertstiftend ist, die mir Spaß macht. Aber dezidiert bei der Auswahl des Arbeitgebers ist es gerade als Frau in der Digitalbranche für mich schon ein extremer Wettbewerbsvorteil für Salesforce gewesen, dass dort das Thema gleiche Bezahlung für Männer und Frauen eine hohe Priorität hatte.
Wir wissen ja von Umfragen bei Gehaltsportalen, je höher das Gehaltsniveau in einer Branche, desto höher sind meist auch die Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Wie ist das in der IT- und Softwarebranche? Ist das da auch so?
Wir sind den Weg gegangen, dass wir tatsächlich alle Gehälter weltweit unabhängig von den Positionen der Mitarbeitenden geprüft haben. Da kam bei der Erstanalyse heraus, dass 5% unserer Belegschaft tatsächlich, es da Differenzen bezüglich der Gehälter gab, sei es bezüglich Geschlecht, Ethnie oder Herkunft. Und daraufhin haben wir dann gesagt, dass wir uns dazu verpflichten, dieses Lohngefälle zu beseitigen und regelmäßig Prüfungen durchführen, inwiefern die Gehälter unterschiedlich sind und dann auch proaktiv anpassen. Bis heute haben wir rund 10 Millionen US-Dollar proaktiv investiert, um eben genau diese auch geschlechtsspezifischen Gehaltsunterschiede anzupassen und auszuräumen.
Wie sind Ihre Kollegen damals vorgegangen? Wie haben die das analysiert? Wie muss man sich das vorstellen?
Es war tatsächlich so, dass zwei Kolleginnen das Gefühl hatten, sie wurden nicht gerecht bezahlt bzw. haben für gleiche Arbeit nicht den gleichen Lohn bekommen und sind auf unseren CEO und Gründer Mark Benioff damals zugegangen und haben das vorgestellt. Mark Benioff hat diese Firma basierend auf diesen Kernwerten gegründet, hat das wirklich sehr ernst genommen und hat darauf hingehend eine Auditierung bzw. eine Analyse beauftragt, um dem nachzugehen und zu prüfen, ob das funktioniert bzw. ob das der Tatsache entspricht. Und da kam am Ende heraus, dass wirklich ein Unabhängiger das geprüft hat, dass es diese Lohnunterschiede gab. Und seitdem wird das jährlich geprüft bei uns. Und gerade die jährliche Überprüfung des Lohngefälles ist extrem wichtig, weil natürlich, Sie müssen sich vorstellen, es ist ein dynamischer Markt. Es kommen neue Mitarbeitende in die Firma. Es gibt Marktschwankungen. Kolleginnen und Kollegen steigen auf in der Karriere, wechseln ihre Jobs intern. Das heißt, es ist wirklich ein dynamischer Markt und das kann sich auch auf die Lohnunterschiede verändern. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass da eine Kontinuität dabei ist, um die Entgeltgleichheit zu sichern.
Können Sie denn heute sagen, bei uns wird absolut gerecht bezahlt, da gibt es keine Unterschiede mehr quasi zwischen Frauen und Männern?
Das ist auf jeden Fall unser Streben danach. Und ich glaube, es spricht für uns, dass wir bislang in mehreren Etappen insgesamt rund 10 Millionen US-Dollar investiert haben, um wirklich dahinter zu stehen und alles zu tun, was in unserer Macht ist, dass diese Entgeltgleichheit gesichert ist. Aber ich glaube, ein weiterer Punkt dazu ist auch noch, dass das gleiche Gehalt ist natürlich nicht alles. Es muss wirklich darüber hinaus auch noch eine Firmenkultur sein. Das Thema Chancengleichheit endet nicht nur bei der Bezahlung, sondern es muss in der Kultur gelebt sein. Das geht dahin, dass es unterschiedliche Initiativen einfach innerhalb der Firma gibt, dass wir uns für gleiche Rechte für alle einsetzen. Wir sind als Firma sehr stark auch in der Öffentlichkeit aufgetreten, wenn es um diskriminierende Gesetzesinitiativen beispielsweise gab, die schwul-lesbische Gemeinschaft diskriminieren würden, dass wir da auftreten als ein Arbeitgeber, der sagt, gleiche Rechte sollten für alle da sein und wir setzen uns dafür ein und sprechen uns dezidiert gegen diskriminierende Gesetze aus. Es geht dahin weiter, dass eine zweite Säule ist, gleiche Aus- und Weiterbildungschancen sollten für alle Personen und auch gerade die zukünftigen Generationen existieren. So investieren wir in Nachwuchskräfte, haben wir in Deutschland beispielsweise über ein Future Ready Programm mit gemeinnützigen Organisationen zusammen Programme aufgebaut, um junge Nachwuchskräfte Technologien beizubringen und sie quasi für den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Denn sicherlich als Unternehmen in einem schnell wachsenden Markt wie der Technologiebranche ist es für uns wichtig, dass wir auch wissen, wo kommen unsere zukünftigen Talente her. Und da ist die Chancengleichheit ein Faktor, der uns als Salesforce von anderen Arbeitgebern abgrenzt und vielleicht uns auch einen Vorteil, was die Talentakquise und die Attraktivität als Arbeitgeber anbelangt.
Sie haben ja die Firmenkultur angesprochen, die wichtig sei. Welche Rolle spielt dabei die oberste Führung?
Das kann und muss von der obersten Führung bis in die unterste Ebene hineingelebt werden, diese Werte. Und das sieht man bei uns explizit, dass unser Gründer und CEO Mark Benioff wirklich auch in der Öffentlichkeit dafür auftritt, er selbst als Person dahinter steht. Und es wird, ich kann es als Person, die jetzt seit knapp 5 Jahren bei Salesforce arbeitet, wirklich sagen, das Thema Chancengleichheit, Equality ist gelebt bei uns intern. Und ich kann es glaubhaft selber vertreten, aber spüre es auch überall intern.
Ein entscheidender Faktor bei gerechter Bezahlung ist ja der berufliche Aufstieg. Wie sieht es mit Frauen in Führungspositionen Ihrer Firma aus?
Das ist auch Teil des Wertekonstruktes bei Salesforce. Die Chancengleichheit, wie gesagt, endet nicht bei der gleichen Bezahlung, sondern geht eben auch dahin, dass gleiche Chancen für den Aufstieg und die berufliche Weiter- und Fortbildung existieren sollten. Wir haben uns beispielsweise mit einer eigenen Richtlinie intern dazu verpflichtet, dass Frauen mindestens 30% der Teilnehmenden an Führungsstrategien, Produktstrategien, Investitionsgesprächen ausmachen sollen. Also da geht es wirklich dahin, dass Frauen die Diversität widerspiegeln sollen, was die Strategieentwicklung anbelangt. Gleichzeitig dann aber auch, wenn es wiederum um neue Talente geht, die sich bei Salesforce bewerben, ist es uns natürlich auch sehr wichtig, dass diejenigen Firmenvertreter, die Bewerbungsgespräche führen, auch ein diverses Bild abgeben, so wie Salesforce wirklich divers ist. Das heißt, auch da achten wir darauf, dass wenn es Bewerbungsgespräche mit mehreren Personen gibt, dass es ausgewogen ist, was Geschlechter anbelangt.
Wie würden Sie das beurteilen, so in den letzten Jahren? Es gab das Entgelttransparenzgesetz. Hat sich seitdem auch in der Softwarebranche ein bisschen was zum Positiven verändert, dass möglicherweise auch mehr junge Frauen von den Universitäten genau in diese Branche hineinstreben?
Die Technologiebranche ist ein Wachstumstreiber. Es ist ein wachsender Markt. Selbstverständlich wird das auch attraktiv für junge Frauen in diese Branche hineinzugehen. Ich glaube, die Angebote sind auf der gesamten Ebene da, was wirklich wichtig ist, dass sich Arbeitgeber differenzieren durch Firmenkultur, um einfach auch gerade diese Zielgruppen dezidiert anzusprechen. Wie kann es mit flexiblen Arbeitsmodellen, mit Heimarbeitmöglichkeiten, Homeoffice-Möglichkeiten aussehen? Was gibt es für zusätzliche Leistungen, die der Arbeitgeber anbietet, um eben auf besondere familiäre Strukturen einzugehen?
Sagt Nina Keim, die führende politische Interessenvertreterin von Salesforce Deutschland. Ernst & Young und Salesforce sind zwei Beispiele für Unternehmen, die es mit Fair Pay ernst meinen, ihre Bezahlsysteme umgestellt haben und permanent überprüfen. Equal Pay, gerechte Bezahlung für Frauen und Männer, ist unser Thema. HR-Info Wirtschaft gibt es jede Woche neu als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.